Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es gibt sie noch, die klassischen Fanzines, also Musikmagazine, nur von Fans gemacht, also nicht von großen Verlagen gemacht. Trust heißt eins der ältesten davon in Deutschland. Die erste Ausgabe, die ist schon 1986 erschienen. Damals war das noch in Augsburg. Mittlerweile ist die Redaktion in Bremen beheimatet. Und gerade ist die 200. Ausgabe erschienen. Immer noch alles in Schwarz-Weiß, immer noch alles so ein bisschen zu eng gedruckt. Die Zeichensetzung interessiert irgendwie auch niemanden so richtig. Es interessiert aber, was den Punk und die Hardcore-Szene so bewegt. Und einer der Herausgeber, kann man das so sagen, ist Dolf Hermannstädter. Der sitzt in Bremen, ist uns zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Kann man das sagen, Herausgeber?
Ja, kann man schon sagen. Ist zwar ein großes Wort für eine relativ kleine Tätigkeit, aber ist genauso überdimensioniert wie Verleger, obwohl beides sicherlich irgendwo richtig ist.
Sie sind ja von Anfang an dabei. Fühlt sich das heute anders an als in den 80ern?
Auf jeden Fall. Im Prinzip ist ja die Tätigkeit eine gleiche geblieben. Wir sind natürlich durch verschiedene Veränderungen durchgegangen, von der Trennung Deutschlands, die aufgehört hat, über damit einhergehende neue Postleitzahlen, Einführungen, neue Währungen, Digitalisierung und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die der Rest der Gesellschaft auch miterleben mussten und durften, hat uns natürlich auch nicht kalt erwischt oder nicht betroffen. Und insofern fühlt sich natürlich vieles anders an, weil heute alles von meiner Seite aus am Computer gemacht wird, während früher so ein Heft eben auch viel mit analog zu tun hatte, also mit Schere, mit Klebstoff, mit Schneiden, mit Fotos rastern, mit Layout kleben, mit Montagebögen aneinanderreihen. Und das gibt es natürlich alles nicht mehr.
Und was auch dazu kam in der Zeit, war natürlich das Internet, was ja eigentlich vielen Fanzines und auch richtigen Musikmagazinen so den Kopf gekostet hat. Also eigentlich ist alles ja ins Internet gezogen. Blogs gibt es, irgendwelche Homepages. Warum gibt es sie denn dann trotzdem noch?
Uns ist es wichtig, dass wir ein gedrucktes Heft haben, weil wir glauben, dass das Internet unendlich ist und wir glauben auch, dass Menschen immer einen Anfang und ein Ende brauchen und so ein Heft hat einfach immer einen Anfang und ein Ende, während das Internet ist endlos. Da fängt man einmal an zum Lesen und kann theoretisch nie aufhören, beziehungsweise ist vor allem nie fertig. Beim Heft ist das anders. Wir kommen ja auch nur alle 2 Monate raus, weil das hilfreich ist für eine Entschleunigung, weil man könnte natürlich theoretisch monatlich oder gar wöchentlich publizieren. Da haben wir von Anfang an drauf verzichtet.
Sie erscheinen alle 2 Monate.
Richtig.
Jetzt wohl habe ich Sie aber blöd unterbrochen, Sie können ruhig weiterreden, Entschuldigung.
Deswegen ist es uns wichtig, dass es das Heft auch noch im gedruckten Zustand gibt. Gerade heutzutage, wo alles online ist, sind wir der Meinung, dass es wichtig ist, dass man nicht nur auf unterschiedlich große Bildschirme ständig starrt, also vom Handy übers Tablet zum TV, zum Computer oder Laptop-Bildschirm, sondern dass man eben einfach auch mal ein Buch oder ein Heft in die Hand nimmt, weil es sonst ich glaube, dass es auf Dauer schlecht für die Menschen ist.
Ist das dann heute die Form des Dagegenseins? Weil wir haben uns so in der Redaktion gefragt, was heißt denn Punk heute überhaupt noch? Also so ein Thema der Punks in den 80ern war, vegetarisch zu leben. Ist ja, also damit schockt man ja heute niemanden mehr. Das ist ja ein fast schon Mainstream-Thema geworden. Also wie kann man heute noch Punk sein? Subversiv.
Naja, man kann auf sehr verschiedene Arten Punk sein. Unter anderem, indem man zum Beispiel sehr konservativ ist und so rumläuft wie vor 40 Jahren. Oder aber.
Also wie Punks vor 40 Jahren, meinen
wie
Sie?
Wie Punks vor 40 Jahren, genau. Oder man macht eben sowas, wie wir machen, nämlich ein gedrucktes Heft in der Zeit, wo alles digital ist, weil das eben dann was anderes ist. Weil ein Blog kann jeder machen. So ein gedrucktes Heft ist einfach eine ganz andere. Da steckt eine ganz andere Organisationspower dahinter und eine ganz andere Infrastruktur, die bedient werden muss. Und das ist auf jeden Fall was anderes.
Und über das Heft hinaus gedacht, was heißt das heute für Sie, Punk sein? Ist das anders als in den 80ern? Doch bestimmt, oder?
Natürlich, da hat es ja auch eine Entwicklung gegeben, die sich, wenn man die weiterentwickelt, natürlich, zumindest bei mir war es so, sich immer weiterentwickelt hat. Also ob das dann, wie Sie vorhin angesprochen haben, der Vegetarismus bzw. Veganismus ist, der Umweltschutz, die politisch-philosophischen Einstellungen, die man selbst entwickelt und bei anderen versucht, positiv zu beeinflussen. Das alles ist ja im ständigen, man ist ja im günstigsten Fall erkenntnisoffen. Und es gibt ja immer neue Erkenntnisse. Ob das wissenschaftliche Erkenntnisse sind, philosophische oder gesellschaftliche Erkenntnisse, spielt dabei keine Rolle. Deswegen muss man da auf jeden Fall flexibel sein und offen für Neues, auch wenn einem das nicht gut in Kram passt.
Wie sehr ist diese Szene denn überhaupt noch Szene? Also es ist doch eigentlich so, dass sich diese Jugendkulturen, die so früher so nebeneinander standen, so die Punker wollten dann vielleicht mit denen, die Disco gehört haben, nichts zu tun haben. Also die sich dann so fast schon bekriegt haben. Das ist ja gar nicht mehr so. Heute vermischt sich alles auch rein musikalisch. Jedes Genre ist jedes Genre. Pop heißt sowieso alles. Gibt es da noch diese Punk-Hardcore-Szene für sich isoliert?
Naja, es gibt vor allem sehr viele verschiedene Genres in dieser ganzen Punk-, Hardcore-, Underground-Szenerie, die teilweise auch sehr separiert sind von anderen Szenen, wo man eigentlich denken sollte, das kann eine große Szene sein. Es ist aber keine eine große Szene, sondern es sind verschiedene kleine Szenen. Ob es dann D-Beat, Crust, Straight Edge, Bolo Hardcore, Ska-Punk, Polit-Punk, da gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche Strömungen, die teilweise vermischt sind, teilweise von Menschen alle aufgesogen werden, aber oftmals eben auch strikt getrennt sind. Das heißt, die einen wollen mit den anderen überhaupt nichts zu tun haben oder gehen niemals auf die entsprechenden Konzerte beziehungsweise hören entsprechende Bands oder wollen diesen Einstellungen der jeweiligen Richtung folgen.
Das ist ja auch immer so ein bisschen Thema Ihres Hefts gewesen, oder? Das war so mein Eindruck von Anfang an, auch dass Sie so mit dieser Szene eigentlich so direkt so in den Konflikt gegangen sind.
Mit der sind wir vor allem am Anfang in Konflikt gegangen, weil in den frühen 80er bzw. Mitte der 80er, da war ja die Punk-Szene in Deutschland bzw. teilweise sogar in Europa ziemlich, ja eben England-Punk-orientiert, sehr Drogen-, Alkohol-bestimmt, destruktiv, und wir wollten da was neuen Schwung reinbringen, nämlich positiv, nicht zwingend ohne Drogen und oder Alkohol, aber eben nicht das Hauptaugenmerk darauf legen. Und das war schon etwas, das gegen die Szene ging. Das hat sich natürlich mittlerweile komplett verändert, weil die Szene, die es damals gab, beziehungsweise die dann unter anderem mit der Entstehung des Trusts entstanden ist, die gibt es in der Form heute nicht mehr.
Was ist es dann heute, was Sie kritisieren würden oder woran Sie da anecken?
Ich kritisiere das vielleicht gar nicht mehr so sehr wie früher. Ich nehme nur zur Kenntnis, dass es eben unterschiedliche Strömungen gibt. Also mehr oder weniger korrekt arbeitende Leute, die kommerziell sehr erfolgreich sind. Andere Leute, die nicht so kommerziell erfolgreich sind, aber vielleicht inhaltlich bzw. künstlerisch bessere Sachen machen. Und das sind Sachen, die sind da, die kann man, wenn man will, kritisieren. Ich kritisiere das jetzt schon sehr lange und stelle einfach fest, dass es oftmals nichts nützt.
In Ihrem Heft geht es ja auch sehr, sehr viel um Musik. Es ist ja eigentlich so der Kern. Und wie Sie über Musik schreiben, Sie haben noch Plattenkritiken drin. Das klingt wirklich anders als in einem normalen Musikmagazin.
Ich weiß nicht, ob das Folkrock ist und was Folkrock genau ist. Aber alles in allem weiß ich auch nicht, was Stephen Bradley mit seiner Musik genau möchte. Während ich mir diese Frage stelle, bleiben einige Phrasen und Versatzstücke in meinem Gehirn kleben.
Diese Kritik klingt ja ganz anders, als man das normal in der Zeitung oder so liest. Ist das so richtig der bewusste Versuch, es anders zu machen?
Also es gibt keine Vorgabe vom Trust an die Rezensenten und Rezensentinnen, wie sie ihre Rezensionen zu schreiben haben. Das heißt, es gibt dann ein großes Potpourri von unterschiedlichen Rezensionen, die völlig professionell, emotional, flapsig, oberflächlich, tiefgehend, vielleicht sogar manchmal beleidigend bis zu eben leidenschaftlich schwärmend sein können.
Auf jeden Fall immer sehr ehrlich, fand ich.
Immer sehr ehrlich, genau. Es gibt also keine Vorgabe, dass wir sagen, wir müssen immer die ganzen Rezensionen positiv aussehen lassen. Sondern es zählt die Meinung, das ist ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ist ein Fanzine. Das heißt, die Rezensenten und Rezensentinnen sind auch alle Fans, die sagen, beziehungsweise in dem Fall schreiben dann, was sie gut beziehungsweise schlecht finden.
Und braucht es das denn eigentlich noch? Das schreibt ja einer ihrer Kolumnisten selbst auch am Anfang des Magazins, der 200. Ausgabe, dass eigentlich kann ja jeder alles im Netz hören. Und warum muss man sich dann noch die Meinung von irgendwem anders dazu durchlesen?
Das ist eine gute Frage. Im Internetzeitalter ist die natürlich auch berechtigt, weil eben jeder alles im Netz hören kann. Aber nur weil jeder Musik machen kann, fragt man ja auch nicht, ob es noch Alben geben muss. Außerdem kann ja ein passionierter Schreiber auch sehr viel Spaß daran haben, über eine ihm sich gut anhörende Scheibe was Gutes zu schreiben. Genauso wie es ein Musiker Spaß machen kann, Musik zu machen.
Gut, also es wird sie weiterhin geben. Es ist keine Diskussion, ob sie die abschaffen.
Das ist richtig. Es gibt jetzt keine konkrete Diskussion oder Pläne, die abzuschaffen. Die gibt es erstmal noch weiter. Ob es die dann in 5 Jahren noch gibt, werden wir in 5 Jahren sehen.
Was aber schon auch rauskommt, woran Sie sich vielleicht so ein bisschen stören, war mein Eindruck. Es geht darum, ob Sie nun Touren ankündigen von Bands oder nicht. Und da stand in dem Heft, naja, irgendwie kann heute jeder touren und das ist so einfach geworden und irgendwie wird es ein bisschen zu unübersichtlich und beliebig.
Genau so ist es. Weil es so einfach ist, wird es eben unübersichtlich. Es macht jeder und es wird beliebig. Also früher war es eben wichtig, dass, oder es war teilweise für Leute, die nicht in der Szene waren, deswegen war es natürlich auch sehr exkludierend, was man auch kritisieren kann, zu Recht, in der Regel nicht möglich, mal eben in Deutschland so eine kleine Tour zu spielen, während heutzutage muss man sich nur intensiv, 12, 24 Stunden an seinen Rechner setzen und kann ganz Deutschland oder ganz Europa, jeden einzelnen Club bis zu jedem einzelnen Jugendzentrum ausfindig machen und sich dann dort um einen Auftritt bewerben. Da das auch alle machen, sind auch alle Clubs und alle Jugendzentren völlig überfordert mit den Anfragen und das muss sich erstmal wieder alles neu zusammenruckeln.
Gehen Sie denn noch auf Konzerte? Das klingt alles so ein bisschen so, es ist irgendwie alles viel geworden.
Ich gehe auf jeden Fall noch auf Konzerte, sehr gern sogar. Allerdings nicht mehr auf so viele Konzerte wie früher, weil ich halt in den letzten Jahren mittlerweile zwar erst 34 Jahren der Trust-Existenz, aber ich war da vorher auch nicht inaktiv. Also seit gut 4 Jahrzehnten sehr intensiven Konzertbesuch ist dann irgendwann mal auch der Kanal etwas voll, beziehungsweise man ist einfach sehr wählerisch geworden.
So, und in Ihren Kolumnen, so beginnt jedes Heft mit einer Kolumne von Ihnen, da geht es ja auch dann gar nicht mehr so viel um Musik, also eigentlich sogar gar nicht.
Richtig. Ich schreibe ja seit Anfang an beim Trust mit und mache seit Anfang an die Kolumne, habe auch in fast jedem Heft eine Kolumne geschrieben. Das war in den ersten 15 bis 20 Jahren wahrscheinlich meistens über Musik, Szene und ähnliche Themen. Mittlerweile habe ich mich daran abgearbeitet und schreibe eigentlich fast nur noch über persönliche Sachen beziehungsweise gesellschaftlich und politische Entwicklungen beziehungsweise philosophisch-psychologische Entwicklungen, die mich beschäftigen.
Ja, und wie geht's weiter? Was kommt im nächsten Heft? Kommt dann sowas wie Thüringen, AfD? Kommt das da auch mit rein?
Das könnte sein, es muss aber nicht reinkommen, weil die Sachen sind ja, wenn es um parteipolitische Sachen geht, die haben uns noch nie so richtig interessiert. Wenn das jetzt zu einem gesellschaftlichen Trend wird, dann kann man sowas natürlich bringen. Aber ansonsten werden solche Sachen in anderer Form, also auf einer Metaebene, eher behandelt, als dann auf so konkrete Fälle einzugehen, da wir eben zweimonatlich erscheinen. Und bis das nächste Heft kommt, ist der Fall Thüringen wahrscheinlich schon wieder von einem neuen Fall, was auch immer, getoppt worden.
Das mag sein. Dolf Hermannstädter, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Gern, immer gern wieder.
Die 201. Ausgabe wird dann in 2 Monaten erscheinen. Und wer aber noch mehr von Ihnen lesen will, im Frühjahr erscheinen Ihre Kolumnen der letzten, grob gesagt, 10 Jahre auch noch im Ventilverlag.
Richtig, es gab schon mal das erste Kolumnenbuch, das die Kolumnen von Nummer 1 bis 125 umfasst, das vor knapp 11 Jahren im Mox und Maritz Verlag erschienen ist und jetzt im voraussichtlich angedachtes Mai erscheinen dann die nächsten 10 Jahre, also von Nummer 126 bis jetzt 200, im Ventilverlag als Sammlung.
Vielen Dank, Herr Hermannstädter.